Kühlschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast links neben mir auf der Couch. Und zwar sprechen wir heute so ein bisschen über seinen Werdegang. Wir sprechen ein bisschen über seine Marke, weil er Modedesigner ist.
Ja? Genau, richtig.
Und ich würde einfach mal sagen, also bevor ich jetzt hier ein ganz langes Intro mache, sage ich einfach mal herzlich willkommen, Stefan, grüß dich.
Ja, grüß dich, Marvin. Also ich danke dir herzlich für die Einladung, hat mich echt gefreut, dass ich jetzt bei dir auch im neuen Studio hier sein darf.
Sehr schön. Und wie gefällt es dir?
Ey, top. Ich muss sagen, sieht krass aus, als ich es auch in den Videoausschnitten gesehen habe auf TikTok und auf Insta. Deswegen, ich bin sehr, sehr geflasht auf jeden Fall.
Danke dir für dieses wunderbare Kompliment am Anfang dieser Folge. Ja, hinter uns der virtuelle Kamin, wie man es schon so kennt aus den ganzen, wie gesagt, Reels, TikToks und so weiter. Aber heute soll es nicht zu sehr um Wandschrank-Vibes gehen, sondern heute geht es um dich. Und zwar einfach, ja, es geht heute einfach mal so um dich als Marke. Ja, es hat mich einfach brennend interessiert, wer du eigentlich bist, ja, was so hinter deiner Marke Polotno steht, ja, was du dir so bei deinen einzelnen Pieces, bei deinen einzelnen Kollektionen, was du dir dabei gedacht hast. Und mich interessiert einfach auch mal so, wie so ein Fashion Designer arbeitet, ja, weil ich trage Sachen ganz gerne, ja, ich schaue mir die, ne, ich trage ganz gerne das Endergebnis, aber wenn man mich jetzt fragen würde, ey Marvin, design mal ein Piece, ich hab da keine Ahnung, weiß ich nicht. Deswegen würde mich das einfach mal interessieren. Hast du Bock?
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich glaube auch, ich habe vieles zu erzählen, auch was hinter dem Endprodukt steht und wie auch der Werdegang, der kreative Werdegang bis dahin ist. Ich meine, das ist, ich würde sagen, teilweise Monate oder jahrelanger Prozess bis dahin. Deswegen habe ich auf jeden Fall Lust, die eine oder andere Sache zu erzählen.
Sehr schön. Aber fangen wir erstmal an, wie üblich in meinen Folgen, wenn ein Gast neben mir ist. Was ist er denn heute an? Das würde mich einfach mal interessieren.
Ja, ich fange mal unten an. Ich habe Boots an, und zwar von der Pariser Marke Viron heißt sie. Das ist eine Marke, die sich, wie gesagt, auf Boots und auch auf Loafer spezialisiert hat. Und das Coole an den Sachen ist, die sind aus recycelbaren Materialien. Gerade der schwarze obere Teil des Boots ist aus 100% Apfelschalen tatsächlich gemacht.
Okay, okay.
Wahnsinn. Ich habe mir noch nicht das Video dazu angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob es Videos dazu gibt, wie es hergestellt wird, aber aus Apfelschalen ist das mal ziemlich besonders. Deswegen würde mich die Produktion auch sehr interessieren. Ja, und das Coole bei der Brand ist auch, zum Beispiel, wenn du diese Boots komplett abgerockt hast, darfst du sie wieder an, egal in welchem Zustand, an die Brand zurückschicken und kriegst dann einfach 20-30% Rabatt.
Das ist ja geil. Ja, da ist der Nachhaltigkeitsfaktor ja extrem drin.
Absolut, ja.
Feier ich echt.
Dann die Hose ist tatsächlich von Zara x Harry Lambert.
Okay.
Harry Lambert, ich weiß nicht, ob den vielleicht ein Zuhörer im Begriff ist, aber das ist der Stylist von Harry Styles.
Ah, okay.
Harry Styles, ja, letzte Zeit ziemlich bekannt durch seine genderneutralen Outfits, kann man sagen. Deswegen fand ich die Hose auch wirklich sehr cool. Oben der Hoodie auch Zara, dann ein basic schwarzes Tanktop.
Geil.
Dann habe ich noch ziemlich viel Schmuck an. Ich bin generell ein Fan von vielen Ringen, sehr Ketten, schön. Uhren, Armbändern. Die Kette ist von MTRS, More Than A Shirt. Das ist ein Designer, der auch ziemlich viel Kontakt mit Sierra Kid oder Kinda Grey hat. Kommt dann aus der Ecke. Ringe habe ich ein paar, ja, Mode-Accessoires von ASOS.
Geil.
Und zwei Ringe von Plastikjuwel. Das heißt, das sind individuell hergestellte Ringe mit verschiedenen Designs. Das waren jetzt zwei schlichte blaue Ringe, aber es gibt auch...
Ah, okay, ich sehe es schon. Ja. Sieht mega aus.
Ja, danke schön. Bringt einfach ein bisschen Farbe ins Outfit. Ist auch nicht das gängige Gold oder Silber.
Was meinst du mit individuell? Also du fragst dann an oder schaust du dir, oder ist es einfach, oder ist es wie in einem Online-Shop, dass du einfach durchguckst und das, was dir gefällt, holst du dir? Oder was meinst du mit diesem individuellen Aspekt? Das würde mich mal interessieren.
Also soweit ich weiß, ist Plastikjuwel nicht online mit einem Shop vertreten, sondern lediglich über Instagram. Das heißt, du fragst dann einfach da an, meldest dann die Ringgröße und sagst halt einfach, aus welchen Farben du es gern hättest, aus welchen Formen, was für zusätzliche Materialien noch verarbeitet werden sollen. Und dann wird es individuell für dich hergestellt. Ich bin jetzt im Ringe-Game nicht so stark drin, deswegen weiß ich nicht, wie da der Herstellungsprozess ist, aber so fragst du demnach an.
Mega, mega. Ja, Harry Styles, klar, also jetzt nochmal, um das zu kommentieren. Ich finde, er hat an sich einen geilen Style. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, und du hast eigentlich alles schon auf den Punkt getroffen. Ich finde, das Wichtigste hast du noch gar nicht erwähnt. Und zwar du hast noch ein Accessoire noch gar nicht erwähnt. Und zwar deine Tattoos.
Ja, richtig. Also Tattoos auch, glaube ich, in unserem Alter bei den jungen Leuten auch ziemlich großes Thema. Voll. Ich habe jetzt wirklich selten Leute gesehen, die wirklich gar kein Tattoo mehr heutzutage haben. Mhm. Vor 10, 20 Jahren war das ja gar nicht mehr denkbar, dass so viele Leute tätowiert sind. Aber ja, ich habe früh angefangen, mit 18 tatsächlich mir mein erstes Tattoo stechen zu lassen. Und mittlerweile sind schon so viele, dass ich gar nicht mehr zählen kann.
Ja, ich habe dein YouTube-Video gesehen, wo du so ein bisschen über deine Tattoos sprichst. Das ist ein bisschen älter, glaube ich. Ne? Ich glaube, bislang sind da bestimmt einige noch dazugekommen. Ne? Aber vielleicht kannst du es ja heute im Laufe der Folge auch mal vielleicht ein bisschen erwähnen, so was, weil die sind ja schon relativ unterschiedlich. Ne? Also die sind jetzt nicht alle, das ist jetzt nicht eine Linie, sondern man sieht ja, dass du sie zu unterschiedlichen Zeit gestochen hast. So, ne?
Ja, genau. Das Einzige, was sich angleicht, ist, dass ich halt nur schwarze Tattoos habe und keine farbigen. Aber hast du eigentlich schon richtig erkannt, die Stile sind eigentlich komplett unterschiedlich.
Ja. Cool. Was ich an deinem Outfit mag, ist es sehr herbstlich. Also du hast herbstliche Farben genommen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt extra gemacht hast oder nicht. Wahrscheinlich, ja. Aber cool. Also so die Brauntöne und alles. Mega. Cool. Ja,
dankeschön.
Bei dem Herstellungsprozess, also ich weiß jetzt endlich, wie man diese Marke ausspricht. Ich wusste es nicht. Ich habe mir gedacht, okay, die kommt aus Paris, ja. Véron oder
Véron.
Véron, ja. Genau. Habe ich auch ab und zu mal reingeschaut. Ich bin aktuell auch, also ich suche aktuell auch einen guten Boot zum Tragen für den Herbst. Ich liebäugel gerade so ein bisschen mit den Ortega 2 von 80s. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee,
kann ich dir gleich mal zeigen. Ist so ein wirklich so ein knackiger Chelsea-Boot, der aber ein bisschen eckiger ist und halt auch eine Plateausohle hat. Bin ich aktuell auch am Liebäugeln. Ich warte, bis der im Sale ist, weil der aktuell bei, glaube ich, 550 Euro steht oder so. Oh, okay. Und ich ganz genau weiß, 80s geht auch irgendwann mal in den Sale, deswegen schön den Newsletter abonniert und so weiter. Mega cool. Ja cool. Kommen wir zu meinem Outfit. Ich bin heute mal ein bisschen gräulicher gekleidet. Fangen wir unten an mit den Adidas Samba X Kick Kith X Clarks. Und den Schuh habe ich jetzt mal die letzten Wochen auch mal immer im Podcast thematisiert. Ja, mein erster Samba, der erste Versuch. Ich fand die Kollabo geil. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass der Stock noch aufgefüllt wird. Obenrum, eine Prada-Hose, meine Vintage-Prada-Hose, die ich eigentlich ganz gerne trage. Gestern noch von der Reinigung geholt. Oben ein Basic-Shirt von Uniqlo tatsächlich, mit der Arism, also Arism heißt es, das ist halt vom Stoff her mega, mega, mega cool, weil es von außen halt einfach, von den einfach sich nicht wie Baumwolle anfühlt, aber 100% Baumwolle ist. Und hier oben von ASOS quasi so eine Überziehjacke. Genau, und auch ein paar Ringe. Ja, also hier zum Beispiel ein Onyx-Ring mit Onyx-Stein. Also ich mag zum Beispiel Ringe auch mit Steinen super gerne. Vom Flohmarkt auch und der Rest halt, ja, einfach Silberringe. Wie wichtig ist dir das eigentlich, Silber zu tragen? Oder trägst du auch mal irgendwie Edelstahl oder sowas?
Also ich bin da tatsächlich gar nicht so penibel, also ich trage auch gern mal Edelstahlringe, aber mir ist es schon relativ wichtig, dass es kein Goldschmuck ist, weil ich persönlich finde, dass mir Goldschmuck einfach nicht steht. Ich habe es mal ausprobiert eine Zeit lang, auch mit Golduhren und Goldketten, aber es ist einfach nicht mein Ding. Weil ich sagen muss, um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, über die Adidas Samba, dass es eigentlich actually nicht so mein Schuh ist, aber die finde ich auch sehr nice, du hast auch lange genug drauf gewartet, glaube ich.
Ja,
gell?
Genau, ja, richtig. Ja. Das war eigentlich, 8 Monate genau.
Ja, okay.
8 Monate gewartet. Ich habe sogar einmal zwischendurch eine E-Mail an Kith geschrieben. Habe gesagt, ey, habt ihr mich vergessen? Wo bleibt der Schuh? Keine Antwort, wie man es halt kennt von so einem Großunternehmen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe auch gedacht, ey, wow, also wahnsinnig geiles Wildleder. Dann diese Clarksohle, wirklich heftig verarbeitet. Und ich finde auch vom Schnitt her gar kein Samba.
Nein, gar nicht.
Weil ich habe einen Samba immer so als Turnhallenschuh im Kopf. Ja. Das habe ich in der letzten Folge auch erwähnt. Aber der ist halt genau was anderes. Und ich finde, den kann man tragen. Ja?
Auf jeden Fall, ja.
Ist so auch, du hast halt hier dann so ein bisschen graue Akzente, die sich hier dann widerspiegeln und so weiter. Also grau aktuell auch eine coole Farbe. Ich habe auch versucht, so ein bisschen diesen Winterlook reinzubekommen. Aber bei dir, Erdtöne, hat natürlich wahnsinnig gut funktioniert.
Ja, danke dir.
Mega cool. Ja, Fashion Designer. Wenn ich an so einen Fashion Designer denke, dann denke ich immer an jemanden, der die ganze Zeit mit dem Gedanken, also erstens künstlich sehr begabt, ja, also nicht künstlich, sondern künstlerisch, nicht künstlich, künstlerisch sehr begabt und wirklich immer ein Auge für Ästhetik. Das auf jeden Fall. Aber Ich würde jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus fallen. Wie kamst du darauf, eigentlich Fashion Designer zu werden? Oder wie kam es darauf, dass du sagst, hey, ich will meine eigenen Klamotten machen?
Ich glaube, das war ein ziemlich langer Prozess. Also du hast es ja jetzt kurz mal erwähnt gehabt, ich habe ja früher YouTube gemacht, war eine dunkle Phase, da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Aber daraus kam eigentlich so ein bisschen dieses Hustle-Ding. Ich habe mir dadurch auch ein bisschen Videoschnitt angeeignet, habe jetzt aber da auch nicht weitergemacht. Also so ein paar Sachen habe ich mitgenommen, dass ich mit Final Cut Pro schneiden kann. Aber aus dem Thema habe ich nach der YouTube-Phase einfach so ein bisschen gechillt und das einfach laufen lassen. Aber dann, ich glaube, kam so die Phase, wo jeder in meinem Alter so ein bisschen an Fashion gekommen ist. Mhm. So diese Kanye West Yeezy V1 Phase.
Ja, die kennt man doch.
Diese frühen Peso-Anfänge. Da kam eigentlich so das Interesse an Mode. Wobei ich sagen muss, ich bin überhaupt gar kein Sneakerhead. Also ich habe viele Freunde, die da in dem Game sehr drin sind. Mhm. Ich trage auch relativ wenig Sneaker, deswegen bin ich bei dem Thema einfach nicht so voll dabei.
Aber da muss ich kurz mal anhaken.
Ja.
Also du trägst nicht viele Sneaker.
Nee.
Aber was für Sneaker hast du denn?
Wirklich Standard.
Standard.
Okay. Jeder hat, glaube ich, ein paar Air Force, die habe ich auch. John 1er habe ich noch. Aber jetzt sonst nicht weiter nennenswertes.
Jordan 1 war auch diese Zeit von damals. Das kann man auch als dunkel eigentlich bezeichnen.
Safe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. und dann kam so die Phase, die Yeezy V1 Phase.
Mhm.
Dann, wie gesagt, Justin habe ich sehr früh mitbekommen. Er war auch gefühlt der erste und einzige Mode-YouTuber damals,
der
Content für alle gemacht hat. Und dann kam die Idee, eine eigene Brand zu gründen.
Mhm.
Einfach aus Hobby und Interesse und einfach dieser Hustler-Background, dass ich aus dem Hobby halt einfach ein bisschen Beruf machen wollte oder Nebenberuf in dem Fall. Die Marke lief auch damals unter einem anderen Namen tatsächlich.
Okay.
Und dann habe ich vor 1 bis 1,5 Jahren ein Rebranding gestartet.
Wie hieß die, wenn ich fragen darf?
Tagedieb davor.
Wie?
Tagedieb.
Okay.
Genau.
Das ist aber ein interessanter Name. Wie kommt man auf so einen Namen?
Also, auf den ersten Namen bin ich durch einen Kumpel gekommen. Der mich darauf gebracht hat, war ich in der ersten Phase auch komplett mit einverstanden.
Okay. Also er hat das einfach so rausgehauen?
Genau.
Okay.
Mhm. Genau. Fand ich einfach, ich habe nicht lange drüber nachgedacht, ich habe den Namen gehört und habe mir gedacht, cool, nehm ich einfach mal. Und ich bin da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen reingerutscht. Also sprich, ich habe mir jetzt nicht Monate oder Jahre lang Gedanken drüber gemacht und geguckt, wie ich die Brand aufziehe, sondern das kam alles mit der Zeit.
Mhm. Cool. Ja, also es gibt eine Brand, ich weiß nicht, Represent kennst du ja, ne?
Represent kenn ich, ja.
Das sind ja zwei Brüder, glaube ich, gewesen und die haben auch so, also die wurden auch mal interviewt und wurden gefragt, okay, wie kam ihr eigentlich dazu, Modedesign zu studieren oder nicht zu studieren, sondern eine eigene Modebrand zu machen? Und das Witzige war, der hat halt gesagt, das hat damit angefangen, dass ich nicht die perfekte Hose gefunden habe im Laden und mir dann die einfach selbst geschneidert habe.
Ja,
so.
Ja.
War das bei dir so ähnlich, dass du dir gesagt hast, okay, ja, klar, also der Markt hat viel zu bieten. Ja, es gibt viele Brands da draußen. Ich meine, damals war es doch wahrscheinlich auch ein bisschen weniger als jetzt. Jetzt kommen ja diese ganzen Upcoming Instagram-Brands aus dem Boden gesprießt, was ja auch nicht schlecht ist. Jeder versucht sich ja irgendwie so ein bisschen. Aber war das bei dir auch so, dass dir irgendwas gefehlt hat in der aktuellen oder in der damaligen Mode, bevor du da quasi deine Mode gestartet hast?
Ja, mir hat ein Aspekt gefehlt. Das war auch meine erste Kollektion in Anführungszeichen bei Tagedieb. Und zwar hat mir einfach ein bisschen früher die Farbpalette gefehlt. Das heißt, ich habe mit T-Shirts tatsächlich gestartet, wo im Prinzip sieht es aus wie ein Gemälde. Darunter steht ganz normal Tagedieb. Und diese Farben von diesem Gemälde durften sich die Leute selber aussuchen und ich habe sie individuell aufs T-Shirt gebracht und denen zugeschickt. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Einfach die Farbpalette, das war auch zu der Zeit von Black Fashion einfach, da waren die zwei gängigsten Farben Rot und Schwarz.
Yeah.
Und deswegen habe ich es einfach gemacht, ja.
Da, also an Black Fashion, wenn ich an Black Fashion denke, dann muss ich mal an diese Nike Flystepper denken. Kennst du die noch?
Ja, na klar. Deswegen auch die Erwähnung von Rot, ganz dunkle Phase.
Ja.
Ganz, ganz dunkle Phase. Aber hattest du auch Flystepper?
Nee, auf Gottes Willen. Die gab es in Rot, die gab es in Blau. Ich wollte immer den Red October haben, der war ja auch so. Das war ja so auch noch die Zeit. Habe ich nie bekommen. Aber was ich hatte, war der Balenciaga Arena. Kennst du den noch?
Wenn du mir den zeigst, bestimmt.
Natürlich zeige ich dir den. Warte mal, ich zeige dir den. Der Balenciaga Arena, der war immer auf Tumblr unterwegs. Immer auf Tumblr.
Aber war das noch vor der Zeit von dem Triple S und den Speed Trainer?
Ja, ja, klar.
Okay.
Balenciaga Trainer. Nicht Trainer, was rede ich da? Warte mal. Balenciaga Arena. Wenn ich dir den zeige, dann kennst du den safe. Der hier. Kennst du den?
Ach so, ja, klar.
Ja. Der Balenciaga Arena. Der war zu der Zeit, war der geil, weil ich bin immer auf Tumblr dann unterwegs gewesen und dann gab es den in Rot noch, im roten Colorway und ich dachte mir, scheiße, den muss ich haben. Nice. Aber damals war ich noch, also keine Ahnung, damals war 450 Euro für einen Schuh, das war unerreicht, das war teuer. Mhm. So. Und da weiß ich noch ganz genau, da habe ich mir den einfach aus China bestellt. Mhm. Fake. Auf dem Weg von China nach Deutschland dachte ich mir so, scheiße, was hast du da eigentlich gemacht? So, ne? Und dann ist er nicht durch den Zoll gegangen und ist somit zurückgegangen, ich habe mein Geld bekommen. Und das war so der letzte, also wirklich so, da hatte ich noch richtig Glück gehabt, so, dass ich den nicht bekommen habe.
Aber eine höhere Macht wollte, dass du diesen Schuh nicht bekommst.
Voll, ja, ist so. Nee, aber weißt du noch, wie viel Pieces du davon verkauft hast von deiner ersten Kollektion?
Ich glaube, das waren am Anfang tatsächlich nicht so wenig für die Reichweite, die ich hatte. Das hat sich irgendwo zwischen 80 und 90 Pieces in den ersten zwei Wochen.
Viel. Ja. Das ist ja richtig viel.
Ja. Muss ja vorstellen, ich komme aus einer kleinen Stadt und dann spricht sich das natürlich sehr schnell rum. Und da kamen auch die meisten Bestellungen. Ich würde so sagen, 60% der Bestellungen kamen von da zustande. Und ich hatte auch mal so eine Zeit, wo du noch organisch sehr schnell auf Instagram gewachsen bist. Mit der Tumblr-Zeit, ja, wo auch viele von da gekommen sind. Ja, und auch bis heute zum Glück noch da sind.
Kennst du den Künstler Daniel Echarm?
Ja.
Ich weiß noch, damals, 2013, da war das Instagram-Button noch so eine Polaroid-Kamera. Mhm. Und das war einer der ersten Künstler, den ich gefolgt bin. So in meiner Anfangszeit, wo ich mich angefangen habe, für Mode zu interessieren. Da hatte der, glaube ich, 8000 Follower oder so.
Ja, selbst da war es viel.
Zur damaligen Zeit war das richtig viel. Mhm. Und der hat jetzt über Millionen. Das ist, also daran siehst du, wie krass sich dieses ganze Instagram und so entwickelt hat. So, ne? Dasselbe auch bei YouTube. Wenn du damals 1 Million Aufrufe hattest, dann warst du heftig.
Ja.
So. Mittlerweile ist 1 Million Aufrufe, da kannst du klatschen, das ist gut.
Ja, ist nice, ja.
Ist nice, aber mach doch mal 3-4 Millionen.
Ja, wirklich, wirklich.
Deswegen, ne, und deswegen, ich finde aber trotzdem 80, 90 Pieces, also was sagst du, war dir das dann, warst du dann stolz drauf oder war dir das zu wenig, wolltest du mehr, das würde mich auch mal interessieren. Also wie denkt man dann in dem Moment, wo man dann sein erstes Piece verkauft hat?
Also stolz natürlich, ohne Frage. Ich war aber gleichzeitig auch sehr überfordert, weil, wie gesagt, die Konzeptidee war, ich gestalte individuelle Pieces immer, was sich bis heute auch noch teilweise durchzieht.
Okay.
Und dann, ich glaube, nach 3-4 Tagen kamen schon an die 30 bis 40 Bestellungen rein. Und der Anspruch ist natürlich, dass die Leute auch ganz schnell ihre Pieces bekommen.
Oh, okay.
Und jetzt machen wir wirklich 30, 40 Shirts individuell. Mhm. Das war schon eine Herausforderung, vor allem, weil ich den Schriftzug ja auch selbst gemacht habe davor. Das heißt, ich habe mir einfach ganz am Anfang, damit ich so viel Knowledge wie möglich bekomme, eine Siebdruckmaschine bestellt, habe meine Siebrahmen belichtet und habe dann einfach losgelegt.
Das finde ich krass, weil das höre ich von vielen Leuten. Ja, ich habe das einfach dann besorgt, ich habe es gemacht und habe es verkauft. So. Und ich finde, das ist auch so ein geiler Gedanke, wenn du so durch deine Projekte gehst. So. Wenn du sagst, ey, ganz ehrlich, dann mach das doch einfach.
Ja.
So. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die dann sagen, ja, nee, eine Modemarke, da muss ich erstmal eine Marke patentieren und das anmelden und so. Das ist Quatsch. Einfach machen, oder?
Ja, absolut, finde ich auch. Also klar kommen natürlich die Pflichten, während man es macht. Also du hast es schon angesprochen, das Patent anmelden. Natürlich muss man auch ein Gewerbe anmelden. Mhm. Du musst viele Sachen beachten, wie zum Beispiel, du darfst nicht jedes Fonds, also jeden Schriftzug einfach kommerziell benutzen. Das ist natürlich auch ein Thema.
Wo segnest du das ab?
Es gibt so Seiten, da kannst du Fonds kaufen, auch für den kommerziellen Gebrauch.
Fonds, okay, habe ich nie gehört. Also weiß ich nicht.
Genau, es gibt so Online-Seiten. Also eine Seite weiß ich jetzt aus dem Kopf, die heißt DaFont.
Mhm.
Gibt aber auch noch zigtausend andere Seiten. Da kaufst du dir einfach die Seiten, also beziehungsweise die Dateien sind vom Künstler dann abgesegnet und dann darfst du die in deinen Kollektionen benutzen. Ich sage, in den meisten Fällen passiert nichts, aber wenn dann mal was passiert, dann kann das auch mal die Existenz der Brand bedeuten.
Ja, ja, das habe ich schon mal, aber habe ich mir schon so überlegt, aber ich kenne halt auch viele, die einfach das einfach nicht machen. Also die produzieren erstmal, produzieren, schauen, okay, jetzt läuft die Brand oder jetzt läuft die Marke, jetzt fange ich mir Gedanken darum zu machen, wie ich das alles schütze. War das bei dir auch so?
Nein. Einfach aus der Sicht, weil, kennst du Eugen von Root?
Nee.
Ist auch ein deutscher Streetwear-Designer.
Okay.
Ist auch
doch, von Root,
genau. Und der hat eigentlich eine ganz coole YouTube-Videoserie gemacht, wo er über die ganzen Sachen aufklärt. Sprich, der hat einfach zum Beispiel Bücher vorgestellt, von wo du die Inspiration holst und wie du halt einfach diese Technik und diese Knowledge von Mode kennenlernst. Aber gerade auch solche Sachen, wie du dich, wie du deine Marke absicherst, wie du Designs von deiner Marke absicherst. Und da habe ich wirklich, glaube ich, fast jedes Video angeschaut und da einfach Infos geholt. Ja, da finde ich den Grundgedanken halt einfach echt cool, weil mich das ein bisschen an Virgil erinnert hat. Virgil hat ja auch kostenfrei einfach Infos der Community zukommen lassen und das ist einfach ein super Gedanke.
Gibt es den YouTube-Kanal noch? Also sind die Videos noch online?
Ob die, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Videos noch online sind. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, aber er ist auf jeden Fall noch aktiv auf YouTube, ja.
Krass, ja, Root kenne ich. Es ist doch, die ist doch wahnsinnig erfolgreich, oder nicht?
Ja, ja, ich meine, die sind sehr erfolgreich, ja. Vor allem, hat nicht sogar Dennis Schröder seine Sachen mal getragen? Ich meine, da habe ich auch mal was gesehen.
Weiß ich nicht, das kann ich nicht verraten. Ich weiß nur, dass ich... dass ich dachte, dass das eine amerikanische Brand ist. Also ich dachte, dass es, das, ich hätte nicht gedacht, dass das deutsch ist.
Ja, der ist auch, glaube ich, viel in Amerika unterwegs und er hat viele seine Designs von da, weil, soweit ich weiß, schießt er Fotos von da, zum Beispiel auch von irgendwelchen Oldtimern und verarbeitet sie in seine Brand, in seine Prints.
Ach, das ist geil. Ja. Okay. Das finde ich auch stark, dass man so, man hat ja, also, dass man diesen individuellen Charakter irgendwo mit reinfließen lässt, so. Also ich war ja bei dir auf der Homepage drauf und habe mir das auch natürlich angeschaut und du hast dann einen Reiter oder eine Rubrik, wo du so Impressionen sammelst. Und wenn ich das so mit deinen Pieces vergleiche, dann sehe ich das darin wieder. Also du hast ja, das ist ja quasi dieser individuelle Aspekt, der dich ja ausmacht, der dich in deinen Klamotten oder den du in deinen Klamotten widerspiegelst. So, sieht man auf jeden Fall, dass da, also ich sehe ein Piece von dir und weiß, okay, ich kann mir ungefähr vorstellen, so in welche Bereiche du so interessiert bist. Weißt du, was ich meine? So?
Ja, cool, das freut mich, soll auch der Gedanke davon sein.
Ich hoffe, ich habe das jetzt gut beschrieben, weil das ist wirklich schwer zu erklären.
Nee, auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall verstanden. Das ist auch der Aspekt, der, finde ich, eine Brand am Ende des Tages, wenn sie wachsen will, auch erfolgreich macht.
Voll. Man hat es ja auch bei Virgil gesehen. Obwohl es jetzt, also, es ist ja eher so dieser Walkwear-Aspekt ist ja irgendwie so ein bisschen drin mit diesem Off-White-Gürtel, der so aussieht wie so ein Absperrband oder der hat ja auch mal Sachen aus dem vom Flughafen oder so mit einfließen lassen oder nur bei dem ist es halt, er hat es halt schon raffiniert gemacht, ne? Das sieht schon sehr speziell aus, aber nicht so überspeziell, dass es auffällt. Ich kann es nicht erklären. So.
Ja, ich glaube, das kommt aus der Hinsicht, weil aus Virgil ja viele Modemarken entstanden sind. Aber wenn wir ehrlich sind, also Virgil ist ja wirklich der Vater von Streetwear. Definitiv. Das ist krass. Er hat viele Designer und viele Marken inspiriert.
Da gibt es auch ein altes Bild, das habe ich mal gesehen. Da ist Travis Scott, Virgil Abloh und noch zwei andere, die ich leider nicht kenne. Sitzen so, haben so ein Gruppenfoto, wo sie alle so im Kreis stehen und alle haben so eine Pyrex-Hose.
Ah, so hieß deine Marke doch früher, gell?
Ja, genau. Ja. Und das ist halt so, so ein Bild im Internet zu finden, das ist, Junge, das ist halt heftig, was aus den allen geworden ist oder aus den zwei. Das ist schon, also, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Also,
ja, absolut, krass, absolut.
Um einfach mal beim Thema zu bleiben, wir haben es jetzt gerade schon, ich habe es gerade ein bisschen schon angeteasert, du hast es auch bestätigt, aber vielleicht mit deinen eigenen Worten oder wie du es halt, wie du es erklären würdest. Wo holst du denn so deine Inspiration her, wenn du jetzt, sagen wir mal, an einer neuen Kollektion arbeitest?
Also basically hole ich mir die Inspiration davon her, dass ich schon weiß, was meine Marke sein soll.
Okay, im Kopf schon fertig quasi.
Also nicht fertig bezogen auf die Pieces, sondern ich weiß schon, welche Elemente soll meine Marke bedienen, was soll sie stilistisch darstellen. Ich glaube, in dem kreativen Dilemma stecken noch viele Marken drin, wenn ich mir das auch anschaue, viele kleine Marken auch, meine Marke ist auch klein, aber in welcher Nische man sich dann einordnet im Endeffekt. Also bei mir, ich bin in der Kunstschiene drin, dementsprechend weiß ich schon, dass ich viel mit Farben arbeiten möchte, dass ich viel aus Expressionismus-Elementen, also diese Stilrichtung der Kunst arbeiten möchte und dementsprechend habe ich schon meinen groben Bauplan, wo es hingehen soll. Und dann male ich auch einfach zu Hause sehr gerne Bilder.
Ah ja, okay.
Und lass die in meine Kollektion einfließen.
Mega. Ja, ich, mit den Farben sehe ich. Also mhm. Du hast ja in deinen Pieces immer ganz viel Farben drin, auch dieser Spritzer-Effekt. So. Mhm. Wie kommt man auf sowas?
Also es kommt von meiner im Prinzip größten Inspiration, was die Kunst angeht, unser Jackson Pollock. Mhm. Der ist ja wirklich bekannt dafür gewesen, dieses Action-Painting, das heißt einfach wild Farben auf seine Bilder zu klatschen. Mhm. Ja, und da kam eigentlich die Hauptinspiration. Also wenn man sich seine Werke anschaut, klar, ich glaube mal für das Auge, das nicht so sehr mit Kunst bewandert ist, sieht das alles relativ ähnlich aus. Aber für die Leute, die sich für Kunst ernsthaft interessieren, ist das, glaube ich, schon eine feine Sache.
Ja, krass. Ja. Und wie geht es dann weiter? Du hast es im Kopf, fängst dann an zu zeichnen oder was passiert, was ist so der nächste Schritt dann? Also wie bekommst du dann das Design aufs Blatt oder auf die Klamotten? Also wie entscheidest du, okay, das wird jetzt die Jacke oder ein T-Shirt, oder gibt es da auch irgendwie, machst du es aus dem Bauch heraus oder denkst du dir, okay, ich produziere, weiß nicht, deine Kollektion hat jetzt zum Beispiel nur Shirts und dann kommt eine Jacke dazu, so. Wie entscheidest du das? Ist das einfach so aus dem Bauch heraus oder?
Also ich habe ja zwei Abteile im Prinzip bei meiner Brand, das heißt einmal, also das sind eigentlich beides Ready-to-Wear-Abteile. Aber zum einen habe ich auch wirklich Sachen, die schon vorgefertigt sind und direkt an die Kunden verschickt werden können. Mhm. Und zum anderen Pieces auf Anfrage. Bei den Kollektionen, wo wirklich fertige Sachen sind, male ich einfach Bilder. Okay. Dann schicke ich sie ein zum professionellen Atelier. Die fotografieren mir das ab, okay. Schicken mir die Dateien zurück. Und dann bearbeite ich die noch in Procreate, Illustrator, Photoshop und dann kommen sie im Prinzip auf die Pieces drauf. Ich versuche immer eine breite Farbpalette, das heißt auch von den Stoffen her für die Kunden zu schaffen bei meinen Kollektionen. Und bei meinen anderen Abteilen, was so eher wirklich in die leichte Avantgarde-Richtung geht, kommt es einfach so. Also ich kann es nicht beschreiben, es kommt einfach so, meistens kommt es bei mir sogar kurz vorm Schlafen gehen, habe ich blöderweise immer die meisten Ideen, wo ich mir denke, ey, ich möchte einfach schlafen und dann, kennst du das, man hat eine Idee und muss die jetzt aufschreiben.
Ja, dann liegt man so voll gemütlich im Bett, muss man aufstehen, Licht anmachen.
Ey, teilweise wirklich 1-2 Stunden habe ich damit verbracht, wo ich einschlafen wollte und dann wieder eine neue Idee kam und dann...
Ich habe auch aufgehört, Sachen in meine Notizen zu schreiben, sondern das alles in ein Buch zu schreiben.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich finde, das ist viel, viel effektiver, wenn du einen Stift in die Hand nimmst und das einfach in ein Buch reinschreibst.
Ja, absolut. Habe ich auch. Also ich habe ein kleines Notizbuch, wo ich Zeichnungen drin habe, wo ich auch Ideen drin habe und da sammle ich das alles.
Voll nice.
Ja.
Mega. Auch in der, ne, wenn du in der Dusche stehst, so, kommen dir auch Ideen.
Ey,
so,
die muss ich jetzt aufschreiben. Der schlimmste Moment, wirklich der schlimmste Moment. Aber das ist halt das Leben eines Kreativschaffenden.
Auf jeden Fall. Was mir so gefällt, sage ich dir einfach mal ganz offen und ehrlich, so neue Brands, die jetzt so die letzten 3, 4, 5 Jahre rausgekommen sind, die fahren halt immer alle in so eine Schiene. Ja? Mhm. Street-Style, du hast ein Hoodie, wo Print drauf ist. Du hast eine Cargo-Hose, schön und gut, ja, aber du hast, die unterscheiden sich alle nicht so ganz voneinander. Und bei dir ist sowas, das habe ich irgendwie nie irgendwo gesehen, ja. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wo du deine Brand einordnen würdest. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, wer soll deine Brand tragen? Ja, in welche Schiene würdest du die Brand so einordnen?
Mhm. Also,
hast du das Antworten? Ja.
Also ich würde sie klar aufgrund der Schnitte und aufgrund der Teile immer noch irgendwo in die Streetwear-Schiene einordnen. Mhm. Ganz einfach, weil es aus diesem Aspekt nicht so speziell ist. Aber ich persönlich lege mit meiner Brand jetzt zu diesem Status erstmal den Fokus auf Prints, auf Veredelung, weil ich das auch als erstes mit der Brand gelernt habe. Mhm. Und ich würde es einordnen, Streetwear mit leichten Avantgarde-Einflüssen.
Mhm.
So kann man es, glaube ich, am besten zusammenfassen.
Also ich sag dir ehrlich, ich habe jetzt keinen Vergleich irgendwie. Mhm. Also ich kenne jetzt keinen. Du hast jetzt auch nicht diesen klassischen Oversized-Look, sage ich jetzt mal, sondern du hast halt wirklich so einen ästhetischen Schnitt, wo man sagt, okay, das ist halt seine ganz eigene Richtung so.
Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, so soll es auch sein. Ja, cool.
Mega. Auch cool, Herkunft mit einfließen. Ja, also du hast jetzt quasi die kyrillische Schrift auch mit reingenommen, ne? Was aber auch gar nicht nach, also das ist gar keine kyrillische Schrift so, ne? Das ist ja eigentlich nur so gemacht, oder? Weil ich kann es ja trotzdem lesen, obwohl ich kein Kyrillisch kann.
Mhm. Also du meinst jetzt den Schriftzug von der Brand in dem Fall,
richtig,
Zeige.
Genau, ja.
Doch,
ja.
Das ist tatsächlich kyrillisch. Also meine Eltern und meine Family kommen alle aus Russland, deswegen auch der Brandname Polotno. Mhm. Und zwar heißt das Leinen im Prinzip.
Ach, das heißt Leinen,
das oder? Das ist Leinen, ja.
Krass.
Ja, und da würde ich sogar sagen, habe ich meinen stärksten Background. Erstmal, wenn ich so drüber nachgedacht habe, gar nicht so gewollt, weil meine Mom ist gelernte Damenschneiderin. Mhm. Sprich, sie hat in Russland, haben sie immer so Sachen vom Markt eingekauft, sprich Stoffe. Und da habe ich letztens mit ihr ein ziemlich langes Gespräch drüber gehabt. Sie hat, das war so ein Salon, wo sie waren. Im Prinzip so ein Hair-Salon, nur halt für Schnitte und für Nähereien. Und da hat sie wirklich komplette Kleidungsstücke aus Stoffen angefertigt. Und
diese, immer noch? Oder also macht sie es immer noch oder war das damals so?
Die macht es jetzt privat. Damals, als sie in Russland waren, hat sie es gemacht. Ganz einfach auch in der Hinsicht, weil sie nicht so viele Möglichkeiten hatten. Sprich, mhm, sie haben einen Markt gehabt, aber jetzt nicht so viele Stores, wo sie einkaufen konnten. Mhm. Und meine Mom hat mich nie dazu gedrängt, selber damit anzufangen. Ich glaube, sie fand es ganz schön, dass ich gemacht habe. Okay. Aber sie hat immer so kleine Winke gegeben. Also sie hat im Prinzip mir immer so Sachen beigebracht, aber nicht bewusst. Immer wenn sie mir zum Beispiel irgendeine Hose gekürzt hat oder auch irgendwas, zum Beispiel Faschingskostüms angefertigt hat, hat sie mir immer erklärt, wie sie das macht. Okay. Sprich, davon habe ich auch viel Knowledge mitbekommen und ziemlich viel kam von meiner Mom oder von meinem russischen Background einfach, was ich auch in der Brand ein bisschen verarbeite.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Inwieweit so deine Mom so einen Einfluss hat auf die aktuellen Kollektionen oder so. Oder, klar, die hat dir viel beigebracht damals, ne? Also würde ich jetzt mal so sagen, weil man wächst ja damit auch auf.
Ja, absolut.
Eltern haben ja eigentlich einen größeren Einfluss, als man eigentlich denkt, so, ne? Also einen größeren Einfluss, als man halt, halt denkt. Aber hilft die dir auch bei den Kollektionen? Oder fragst du auch mal nach Rat oder sowas?
Sie hilft mir nicht speziell bei den Kollektionen, aber sie gibt mir wirklich viel Knowledge mit, was halt Modedesign angeht. Also sprich Umgang mit Stoffen, welche Stoffe sind gut, welche Materialien sind gut, welche Veredelungen sind gut und so weiter. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe erst letztens mit ihr ein Gespräch drüber gehabt, über 3-4 Stunden. Und was sie mir da alles gesagt hat, hatte ich gar nicht so vor Augen gehabt. Also sie hat wirklich da sehr, sehr viel Knowledge, doch.
Ja, krass. Ja, ich stelle mir, das echt interessant vor. Ja,
ja, also definitiv.
So
bisschen,
also Stoffe, sage ich dir ehrlich, ist bei mir auch so in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Ja, dass ich jetzt, sagen wir mal, auch, ja, ich weiß, was ich im Sommer trage. Ich weiß, was ich im Winter, was sich da so am besten eignet. Und ich achte auch sehr auf Stoffe, sage ich jetzt mal. Produzierst du in Deutschland oder wo produzierst du? Das würde mich noch interessieren.
Stellenweise immer woanders, aber die meisten Produktionsländer sind Portugal, Türkei und China tatsächlich. Mhm. China fliegt da ein bisschen unter dem Radar, weil viele assoziieren einfach mit China Massenproduktion. Die Arbeitsverhältnisse sind nicht so die besten, aber das kommt immer auf die Produktion tatsächlich an. Es gibt auch schlechte in Portugal und es gibt auch schlechte in Türkei und wiederum gute auch in China teilweise.
Ich weiß nur, mein Military Boot von Yeezy, Season 3, so ein Combat Boot, ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Ja, ich glaube doch.
Geile Verarbeitung, wirklich heftig. Mhm. Made in Portugal reingestanzt.
Ja.
Mein, weiß ich, ich habe ein Piece von Yeezy Miyake, made in China, aber qualitativ richtig hochwertig.
Ja, also
100% Polyester und ich denke mir, okay, Polyester, ja, ne, fängst du voll an, kalt zu schwitzen da drin und so, man kennst ja von H&M damals.
Ja, ja, absolut.
Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und dann habe ich mir erklären lassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen gutem Polyester und schlechtem Polyester. So, ne?
Das ist schon mal sehr schlechtes Polyester gefühlt.
Ich glaube, das Einzige, was ich im Kopf habe, ist halt so, sind also billige 5 Euro Primark T-Shirts.
Oder Shein, darauf
wollte ich eigentlich
noch. Das,
ja, genau,
habe ich einmal gefühlt und dachte, okay.
Da habe ich mal ein witziges Video gesehen. Ich lese mir immer, wenn ich so Videos sehe, lese mir immer so super gerne die Kommentare durch. Ne? Und da war, habe ich mal ein Video gesehen von so einem Containerschiff, der so eine Welle bezwingt. Ne? Also wirklich so wahnsinnig krasse Welle. Und der so eine krasse Welle, dass sogar dieser Containerschiff richtig ins Schwanken kommt. Mhm. Da schreibt einer einfach in den Kommentaren, ach ja, da ist meine Shein-Bestellung.
Nice, nice, nice.
Richtig witzig. Ja. Nee, aber du willst davon natürlich auch weg, ne? Also
ja.
Ich weiß nicht, wenn du irgendwann mal so, ich weiß nicht, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, weiß nicht, wenn du mal richtig big wirst, würdest du da dann auch abschweifen und sagst, okay, ich gehe jetzt mal Richtung Massenproduktion oder würdest du es so ein bisschen wie Peso machen? Die machen es ja auch. Die haben ja, Qualität ist ja sehr gut, muss man ja sagen, ne? Aber die achten ja schon so ein bisschen darauf, dass dass egal wie viel Bestellungen jetzt drin sind, dass man trotzdem nicht an Qualität spart. So wäre es bei dir wahrscheinlich auch, oder nicht? Wie ist denn so ein, oder?
Ja, also da habe ich mir sogar ziemlich lange drüber Gedanken gemacht, weil ich auch eine Zeit lang, so ein paar Tage, so eine Phase hatte, wo ich mir einfach diese Umweltschäden im Fashion-Bereich auch angeschaut habe. Und das ist ein ziemlich wichtiges Thema für mich geworden. Ich kann noch nicht sagen, wie es sein wird, wenn ich wirklich big, big werde. Aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich noch vor Augen halten will. Weil, ey, ich habe mir zwei Videos, die jeweils eine halbe Stunde gingen, über die Produktion und die Firma von Shein zum Beispiel.
Ganz wichtig, gerade wenn man selber Klamotten macht, ist es wichtig, sich zu da in der Hinsicht zu informieren und zu sagen, ey, ich mache jetzt selber Klamotten, ich muss jetzt erstmal schauen, wie werden die überhaupt hergestellt.
Finde ich ja, gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, was viele nicht wussten, ist, dass, ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf, aber dass die Textilindustrie irgendwie mit weitem Abstand auf Platz 1 des CO2-Ausstoßes ist.
Ja, das ist krass.
Das ist, also ich glaube mit 30-40% Abstand zur nächsten Branche.
Ich weiß, was ich mal gesehen habe, ich habe eine Doku gesehen, wo eine, habe ich glaube ich auch irgendwann mal in einer What's New-Folge von mir damals erzählt, dass arme Länder Klamotten kaufen, um sie zu verbrennen für die Wärme. Mhm. Hast du das mal gehört?
Ja, ich habe es auch gesehen.
Ey, das ist doch unvorstellbar, wie das stinken muss.
Ja, absolut. Die haben teilweise auch sogar Orte abgeschirmt, wo wirklich nur eine Handvoll Leute wohnen, wo für diese Müllverbrennung oder Textilverbrennung da sind. Das ist einfach krass. Das ist wirklich heftig.
Und der zweite Aspekt, wenn ich jetzt an Nachhaltigkeit, Klamotten, Fashionindustrie, ne, Massenproduktion, wenn ich daran denke, habe ich immer die Wüste in Chile im Kopf. Mhm. Gerade Strecke, Wüste, links und rechts Klamottenberge, bis das Auge reicht.
Ja.
Und das ist ja teilweise auch so in heißen Regionen, dass das dann auch schnell mal anfängt zu brennen. Ne? Also das ist ja auch so. Also das kann ich wirklich jedem Hörer mal ans Herz legen, sich da in der Hinsicht einfach mal ein bisschen vorm Schlafen gehen, anstatt jetzt mal irgendwie eine Serie zu schauen. Schaut euch einfach mal so eine Doku an darüber. Es ist wahnsinnig interessant und wahnsinnig erschreckend. Und ich finde das gar nicht schlecht, das mal hier mal zu erwähnen. So, ne? Weil es ist einfach so, dass es wird einfach zu viel produziert. Weil wenn ein T-Shirt 5 Euro kostet, dann weißt du, es wird auf Masse produziert.
Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Also ich kann den Gedanken daraus als Konsument verstehen. Keine Ahnung, ein Hemd mit einem coolen Design für 2-3 Euro. Hört sich natürlich super an. Aber es gibt auch bessere Alternativen.
Ja, aber dann wäschst du es zweimal und dein Saum ist schief.
Ja, also. Ja, eben. Aber, ja, safe. Aber es gibt, wie gesagt, bessere Alternativen. Secondhand zum Beispiel.
Secondhand, genau.
Auf jeden Fall. Mhm. Da habt ihr coole Pieces und nicht unbedingt die Angst, dass es irgendwo in einem anderen Land landet und andere Leute drunter leiden.
Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht reich aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und bei mir war es damals immer so, ey, okay, 150 Euro für einen Schuh, überleg erstmal, also, weißt du, was ich meine? Oder niemand, wer gibt denn schon 300 Euro für eine Hose aus oder so? So bin ich aufgewachsen. Mhm. Aber irgendwann dachte ich mir dann auch so, ey, okay, investierst du die 300 Euro, aber dann wirst du auch gleichzeitig dich mehr um dieses Piece kümmern und du wirst es auch länger im Schrank haben und du überlegst es dir dreimal, passt es in meinen Kleiderschrank oder nicht.
Ja, du behandelst das ganz anders.
Ganz anders. Ja. Und du hast es dann so lange, als würdest du jetzt alle 2-3 Monate irgendwie shoppen gehen und eine Hose und die Hose dann irgendwie seine Form verliert. Ne? Aber es gibt natürlich auch Supplier, die machen Fast Fashion, aber die machen halt auch von der Quali her gutes Fast Fashion. Ja? Also mir fällt jetzt sofort Uniqlo ein zum Beispiel. Ja. Hast du da was im Schrank von? Oder?
Von Uniqlo habe ich zwei Hosen tatsächlich, aber beide von der Frauenabteilung.
Ich auch, tatsächlich?
Ja, Wahnsinn, ey. Underrated auf jeden Fall. Ja, underrated auf jeden Fall. Ich hab sogar ziemlich viele Sachen von der Frauenabteilung, hört mir gerade auf, weil die Silhouetten einfach bei den Fast Fashion Händlern irgendwie cooler sind.
Ich finde auch Frauen, Collections, sage ich jetzt mal, oder der Frauen, der Fashion-Bereich Frauen ist einfach immer einen Schritt weiter als der Männerbereich.
Du findest da auch irgendwie viel mehr.
Findest du auch.
Ja.
Und es gibt einen YouTuber, Instagrammer, Influencer, der sagt das auch immer seinen Leuten, der sagt, ey, ganz ehrlich, Leute, geht doch mal in die Frauenabteilung. Das ist der Philipp von BHP.
BHP DAO, ja.
Genau. Hat er ja auch diese Factet jetzt rausgebracht, diese Brand. Der sagt das auch, ey, Leute, ich hab mal hier die Hose, mega geil, haben mich voll viele Leute gefragt, wo ich sie her habe. Ja, Frauenabteilung. Alter, als ich das gehört habe, ich dachte mir, scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach
auch. Ja, safe.
Dann habe ich bei Uniqlo für, glaube ich, 20, 25 Euro, habe ich so zwei Joggerhosen gefunden, so, die halt einfach einen richtig geilen, geraden Schnitt haben, die schön zu einem Boot passen. Mhm. Perfekt, Lederjacke, also, es ist wirklich, also das sind geile Hosen, die trage ich super gerne.
Muss man sagen. Die fallen auch voll gut auf Sneaker.
Ja, voll.
Die Hosen, also genau. Top, ehrlich.
Obwohl im Sneaker-Bereich, muss ich dir sagen, tue ich mich aktuell auch sehr schwer. Also ich habe mir lang keinen neuen Sneaker mehr geholt. So. Das ist jetzt der letzte. Davor hatte ich mir meinen Traum erfüllt, mir den Chicago von 1985 habe ich mir geholt. Mhm. Aber ja, vielleicht, ja, genau, aber das, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht zufrieden. Was ich sehr schade finde, ist, es gibt einen gewissen, wenn du weiße Sneaker hast, es gibt irgendwann einen gewissen Punkt, wo du sie einfach nicht mehr weiß kriegst.
Ja, wo halt einfach zumindest auch der untere Teil oder die Sohle vergilt, kriegst du dann einfach
so
nicht mehr weiß.
Was mache ich jetzt mit so einem Schuh? Der ist gut behandelt, den habe ich jetzt 4 Jahre, ich habe den immer geputzt, er wird aber gelb. Was machst du? Du kannst ja nicht wegschmeißen. Hm. Und davon habe ich jetzt eine Handvoll Sneaker, vielleicht 4 bis 5 Stück, die halt gar nicht mehr so weiß sind, die gammeln halt bei mir im Keller rum. So. Mhm. Ich habe keinen Bock, die wegzuschmeißen. Man kann sie natürlich irgendwie mal verschenken oder verkaufen oder sowas, aber an so einem Schuh hängt dann ja auch mehr Erinnerung dran, als du denkst. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Mein erster Sneaker war ein Jordan 1er Premium Low, also weiß nicht, für 150 € habe ich mir den geholt damals. Weiß ich nur ganz genau, da darf ich eigentlich keinen erzählen, aber da habe ich in einem Stadion gearbeitet, als Freiberufler zu meiner Studentenzeit.
Okay.
Und dann der wollte mir dann die Kohle nicht auszahlen. Ich hatte ein bisschen Beef mit dem.
Okay.
Und dann habe ich es irgendwann geschafft, dass er mir das überwiesen hat. Und dann hat er mir die Kohle 2-mal überwiesen.
Mhm.
Und dann habe ich aber nichts mehr gesagt.
Hätte ich auch nicht.
Ja, dann habe ich mir mit diesem doppelten Gehalt, habe ich mir dann mein erstes Sneaker geholt. Das war so die erste Liebe zu den Sneakern. Und ich glaube, die Geschichte habe ich hier noch nie erzählt. Aber das ist dann so ein Schuh, den würde ich niemals weggeben oder niemals verkaufen.
Nein, safe
oder
nicht,
sowas.
Safe nicht.
Ich habe die ab und zu mal zu Reshoe geschickt. Kennst du das?
Nee, aber ich denke mal, die bereiten Sneaker auf, oder?
Genau, also das ist, du kaufst verschiedene Pakete. Da gibt es eins für 20 Euro, dann schickst du es halt hin und die haben halt, wie bereiten die den auf? Die machen den wieder weiß und hier und da. Klar, nicht weiß wie beim Kauf so, ne? Aber die bereiten die den auf und schicken die den zurück. Du zahlst so 20 Euro. Ich finde das richtig günstig.
Das ist eine coole Sache, ja.
Kannst halt nicht nur mit Sneaker machen, sondern auch mit Schuhart, also mit jeglicher Schuhart so.
Mhm.
Genau.
Cool.
Ja, das war der erste Teil von unserer Doppelfolge mit Stefan Polotno neben mir links auf der Couch. Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch so die ein oder anderen Themen ansprechen. Mich interessiert auf jeden Fall auch nochmal die ein oder andere Meinung zu gewissen Sachen.
Mhm.
Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Wenn ihr Stefan noch nicht kennt, folgt ihn gerne auf Instagram. Wie heißt er auf Instagram, mein Lieber?
Stefan_Polotno.
Genau. Einmal ein Follow da lassen, einfach mal anschauen und sich einfach mal inspirieren lassen. Schaut euch auf jeden Fall mal auf seiner Homepage mal durch. Vielleicht findet ihr das eine oder andere. Und ja, wenn ihr diesen Podcast noch nicht kennt, folgt mir auch gerne auf Instagram. Gebt mir gerne eine Bewertung auf Spotify. Ich lese mir die super gerne durch. Also ihr würdet mir damit auch eine Freude machen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Peace out. Wir beide sind draußen.
Ciao.